Das Thema von heute Morgen heißt ja weitergehen, wie wir es eben im Anspiel gesehen haben. Der Gast hat nun fürstlich gegessen, genossen und jetzt geht es weiter im Alltag zum Verdauen, zum Anwenden. Und das möchten wir heute Morgen auch miteinander anschauen. Im Kursheft steht ja, etwas zu begreifen oder zu wissen, aber nicht danach zu handeln, ist töricht und nutzlos. Zur Kraft und Energie, zum Licht auf deinem Lebensweg wird dir die Bibel, wenn du sie umsetzt und anwendest, was Gott dir sagt. Nur durchs Anwenden wird die Verlässlichkeit Gottes erleben. Nur das stärkt letztlich dein Glaubensfundament. Lass es dich nicht von Umständen und Gefühlen leiten, sondern stütze dich auf das ab, was Gott dir sagt. Klug ist, wer umsetzt, was er gehört hat. Er gleicht einem Mann auf dem Fels. Als töricht beschreibt Jesus zwar, der hört, aber nicht danach handelt. Er baut sein Lebenshaus auf Sand und er stützt dazu ein. Für dieses Thema ist das Beispiel, das Gleichnis von Jesus gegeben, eben der Mann, der sein Haus nicht auf Sand aufbaut, sondern auf Felsen abstützt, dass es getragen wird. Dazu lese ich aus Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt die Verse 24 bis 26. Da sagt Jesus darum, wer diese meiner Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Wer aber diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Als es nun im Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war sehr groß. Diesen Ort, wo wir jetzt die Bergpredigt gelesen haben, Matthäus 4 bis 7, schließt Jesus all sein Gesagtes ab mit diesem Gleichnis, mit diesem Beispiel des Hausbaus. Er zeigt den Baumeister auf, der sein Haus nicht auf Sand, sondern auf einen Felsen baut. Und will damit aufzeigen, dass es nicht nur darum geht, jetzt die große und schöne Predigt gehört zu haben, beeindruckt sein und dann nach Hause gehen und irgendwie löst sich das alles wieder wie ein Morgendunst auf, wenn die Sonne aufsteigt. Und der Himmel wird frei. Er sagt hier, der hört und dann tut, der es umsetzt, in die Tat umsetzt, auf Jesu Anweisungen hört, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf ein Fels oder auf ein gutes Fundament aufbaut. Im Gegensatz zu demjenigen, der sein Haus dort am Strand, am Mittelmeer, auf Sand baut und dann erlebt, wenn die Stürme kommen und wie es hier heißt im Vers 25, als ein Platzregen herniederfiel und die Winde wehten, fiel das Haus und hatte keinen festen Grund. Wir dürfen nicht einfach wieder weitergehen und bei all dem bleiben, wie es schon immer war, sondern sollen das Gehörte, das Erkannte umsetzen und es für Jesus brauchbar zu machen. Es geht letztlich darum, dass die Bibel Hände und Füße bekommt und praktisch wird und umgesetzt wird. Das ist ja die beste Bibelübersetzung. Wir haben viele Übersetzungen, die einen haben es mehr so oder die anderen so formuliert, aber die beste Bibelübersetzung und Auslegung ist immer noch diejenigen, wenn jemand es in die Tat umsetzt. Wenn sie praktisch wird, wenn die Bibel Hände und Füße bekommt. Darum sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und sie tut. Gottes Reden hören und tun ist ein kluger Mensch, der die Anweisungen befolgt. Das sind einfach Worte, die letztlich durch Jahrhunderte hindurch hallen. Es sind nicht gewöhnliche Worte eines Predigers oder eines Lehrers, sogar nicht sogar als von einem Propheten, sondern es ist viel mehr, es ist das Gewaltige, das wir gehört haben aus Jesu Mund. Und wenn wir die Leser lesen, dann hören wir Jesus ganz persönlich. Und wir erleben es, dass es uns Wegweiser ist für die Zukunft, für das nächste Leben. Wir Menschen müssen auf ihn hören. Wir mögen vielleicht seinen Aussagen zustimmen und dann vergessen wir sie wieder und gleichen dem Mann, der eben auf Sand gebaut hat. Hören ist nicht Verkehrtes. Das müssen wir und es ist auch richtig. Wir sollen stiller werden, wie wir es auch im Gemeindewochenende gehört und gesehen haben und auch miteinander schön praktizieren konnten. Wir müssen vor Gott hören und stiller werden, um die feine Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Dass uns klar wird, was wir jetzt in der Bibel gelesen haben, was das für uns in der Umsetzung, in der Praxis heißen darf und kann. Selbstzufriedenheit ist nicht gut. Das wird uns in die falsche Richtung. Die Gefahr zu hören und nicht danach zu tun, das liegt uns alle, da nehme ich mich als Erster dran, sehr nahe. Es ist ja nicht so, dass wir die Wahrheit nicht gehört haben. Wir haben so vieles schon in unserem Leben gehört. Wir hören manches liebe Mal und versäumen es damit, dann wieder zu handeln. Und ein Hauptgrund, damit wir es nicht umsetzen, ist, dass wir es nicht gleich tun. Wir kommen hin, hören am Sonntagvormittag in der Predigt, sind angesprochen, tief beeindruckt und denken, das ist richtig so. Wir gehen nach Hause und haben den Sonntagnachmittag, klar, da brauchen wir Erholung vor der Arbeitswoche, wir kommen zur Ruhe, wir kommen am Sonntagabend, da wird die Woche abgeschlossen und uns vorbereiten für die nächste Arbeitswoche, dann ist der Montagmorgen da, ruft wieder die Pflicht, wir sind vom Beruf, von unseren Aufgaben herausgefordert. Und am Montagabend sind wir schon wieder müde und wieder weiter kommt die Routine von unserem Alltag und das Gehörte im Gottesdienst oder in der stillen Zeit, je nachdem, das verflacht, löst sich auf und wir kommen wieder in den alten Trott hinein. Es ist ein großer Kampf von dem, dass wir angesprochen sind und merken, das heißt es eigentlich für mich konkret praktisch. und dann weitergehen und es liegen lassen. Und irgendwie ist es dann vorbei. Und so wiederholt sich das immer wieder. Wir kommen wieder im Gottesdienst, haben es vielleicht uns schon angewöhnt, angesprochen zu sein. Und dann kommt die Woche und es bleibt wieder unterwegs. Es ist ja so, wir müssen nicht alles von der Bibel wissen, sondern das, was uns konkret anspricht, das, was für uns klar wird, das, was wir verstehen. Luther hat das mal so ausgedrückt, er sagt, das, was ich von der Bibel verstehe, nehme ich auf und gehe weiter und das andere kann ich getrost beiseite lassen. Es ist für ihn das Bibelverstehen wie die Ernte bei einem Apfelbaum im Herbst. Wenn die Äpfel reif sind, dann schüttelt er den Baum und die reifen Äpfel kommen herunter. Er liest sie auf, isst sie, gebraucht sie. Das sind die Bibelworte, die er verstanden hat. Und alles andere, was er noch nicht verstanden hat, das sind die Äpfel, die noch nicht ganz reif sind, die bleiben ein Baum. Und er kann weitergehen, den Hut abziehen vor Gottes Wort, dass er unendlich weit und groß ist und so wirklich das Ausleben für sich in Anspruch nehmen, was reif ist, was er verstanden hat, was er aufnehmen kann. Jakobus sagt es ja in seinem Brief, Kapitel 1, 22, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein, so übersetzt es Luther. Wir sollen es umsetzen und es ist ja unter uns Christen weit herum die Volkskrankheit, dass wir nur Hörer bleiben. Das ist, wenn wir im Restaurant nur die Menükarte studieren würden und uns ausmalen, wie wunderbar dieses Menü wäre, wenn es eben jetzt auf dem Tisch sein würde und wir es aufnehmen könnten und essen und genießen könnten. Und so sollen wir nicht nur einfach die Bibel studieren, davor staunen, sondern sie in die Tat umsetzen. Und darum sagt uns Jesus in seinem Gleichnis, wir sollen nicht bloß Gutwetter-Christen sein. Im Frühling und Sommer ist es vielleicht sehr angenehm in der Atmosphäre. Wir sind an einem sehr schönen Sandstrand und haben eine wunderschöne Atmosphäre. Und in diesen glücklichen Momenten bauen wir schnell etwas Schönes, Sympathisches auf dem Sand und erleben dann, wenn die Herbststürme kommen, die Unwetter im Winter, dass es eben nicht trägt, dass der Sand weggeschwemmt wird und das Haus auseinandergerissen wird und zerfällt. Es ist ein gutes Bild, dass wir auf stabilem Fundament das wirklich aufbauen müssen. Und ganz konkret heißt das, wir bauen auf Jesus Christus als das Fundament des Glaubens auf. Auf die unerschütterlichen Heilstatsachen. Nicht von irgendwelchen Gefühlen und wunderschönen Momenten bestimmt, die mögen gut sein. Aber die allein tragen dann nicht, wenn der Alltag da ist, die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, sondern wir müssen auf ein Fundament bauen, das in Jesus Christus da ist. Paulus sagt das wörtlich in 1. Korinther 3, Vers 11, sagt er, ein anderes Fundament oder Luther übersetzt einen anderen Grund, wörtlich heißt es hier, Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, welches ist Jesus Christus. Und im vorhergehenden Vers sagt er, ich habe als weisen Architektos, heißt es hier wörtlich. Architekt ist ein griechischer Begriff. Als ein weiser Baumeister, übersetzt Luther, habe ich auf dieses Fundament gebaut. Und die Mitarbeiter von der ganzen Gemeinde helfen mit, Gottes Haus auf dem Fundament von Jesus Christus aufzubauen. Was heißt das praktisch? Es heißt praktisch, wir haben Jesus, den Gekreuzigten. Wir haben ihn, der am Kreuz rief, es ist vollbracht. Der die Schuldfrage gelöst hat. Durch sein Blut haben wir die Vergebung und die Erlösung der Sünden. Gott hat uns gerecht gemacht. Wir sind in einer harmonischen, engen Beziehung zu Gott. Das ist das Fundament von Jesus Christus, der dem Kreuzigten. Weiter ist das Fundament von Jesus, dem auferstandenen Herrn. Er ist auferstanden zu neuem Leben. Er gibt uns ein neues Leben nicht. Ich muss das irgendwie hervorfabrizieren, mühsam erarbeiten, sondern durch die Auferstehung weiß ich, ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Ich gebe euch ein neues Leben. Er kommt in unser Leben hinein und so wissen wir, so wahr, wie er auferstanden ist an Ostern, so wahr darf ich geistlich ein neues Leben haben. Und schlussendlich ist es der erhöhte Christus. Der Christus, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, der für sich, für uns zur Rechten Gottes sich als Fürsprecher, als Parakletos ausgibt und uns vertritt, so wie es Gott gefällt. So wahr, dass Jesus nun in der vollkommenen Herrlichkeit des Vaters ist, so wahr wird er uns nach dem Sterben auch in die ewige Heimat nehmen und wir dürfen bei ihm wohnen. Er hat ja gesagt in Johannes 14, ich gehe hin, euch die Städte oder die Wohnungen, den neuen Wohnort vorzubereiten. Und damit werde ich kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich auch bin. Auf das Fundament von Jesus Christus bauend. Jesus, der Gekreuzigte. Für mich ist die Schuldfrage gelöst, geklärt. Ich darf eine harmonische Beziehung zu Gott, dem Vater, zum Gott, dem Sohn, zu Gott, des Heiligen Geistes haben. Zum auferstandenen Jesus Christus habe ich eine Beziehung und werde auf dieses Fundament bauen. Es ist das neue Leben durch die Wiedergeburt, ein neues gegeben, das der Heilige Geist ausstaltet. Und es ist der erhöhte Christus. Ich lebe nicht einfach auf irgendwas hin, sondern ich weiß, ich komme mal an den Ort, wo alle Sehnsüchte gestillt werden. Alle Vorstellungen, die wir irgendwie haben über die gemeinsame Zukunft mit Gott in der Ewigkeit, die werden übertroffen werden. Und das motiviert mir. Paulus sagt, ich habe Lust, hier abzuschließen, um dann bei Christus zu sein, was auch viel besser wird. Er sagt, ich habe ihn sicher hier erlebt, aber ich freue mich, ich sehne mich so sehr auf die Zukunft. Und das müssen wir wieder neu betonen. Wir sind doch als Europäer oder auch als Schweizer so sehr auf die Gegenwart bezogen und meinen, das sei jetzt ein und alles. Wir müssen neu wieder Heimweh haben nach der großen Zukunft, nach der Herrlichkeit, die wir einmal leben. Und dann sagt Paulus, dann wird das Gegenwärtige, mühsame, leidvolle, klein in der übergroßen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Auf dieses Fundament komme ich durch die Bekehrung, durch die Umkehr zu Christus und durch die Wiedergeburt. Und aus diesem Grund, weil wir nur auf dieses Fundament aufbauen wollen, machen wir im Herbst wieder die Evangelisation mit Beat Dabry. Im Postfach haben Sie schon den Flyer, der uns als Gebetsmotivation dienen soll. Wir möchten wieder erleben, dass auch unsere Beziehungen durch diese Veranstaltungen zu Gott geklärt werden, erneuert werden, dass wir sie noch enger gestalten können und auch hoffentlich doch einige Menschen neues Leben erhalten, neu dazukommen und Jesus erleben als das Fundament, das trägt für unseren Alltag. Darum machen wir auch wieder diese Evangelisation. Jesus Christus, das Fundament, der Fels, auf den gebaut werden soll. Und im Kursheft haben wir nur noch 4 praktische Schritte, die uns aufzeigen, wie wir praktisch weitergehen können. Wir wollen sie kurz anschauen. Erstens das Lernen. Jesus als der Lehrmeister für uns. Wir haben ja vieles jetzt in dieser Kampagne gelernt. Wir sind Jünger von Jesus, nennen wir uns oft. Und ein Jünger, das ist auch so ein fremder Begriff, ist letztlich ein Schüler, ein Student oder auch ein Nachfolger. Das heißt Jünger. Und unser großer Lehrmeister ist niemand anders als eben Jesus Christus alleine. Und die Frage ist, wie hoch ist unsere Lernbereitschaft? Wie groß ist die Bereitschaft, dass wir es von ihm annehmen als verbindlich und es dann auch umsetzen? Durch die Bibel wird uns ja vor allem Jesus Christus dargestellt. Er ist das Zentrum und ihn müssen wir vor die Augen nehmen. Und bis zur Wiederkunft, wenn er uns holen wird und dann das Ganze abschließen wird und in die Vollendung führen wird, bis dahin sind wir Jünger. Sind wir am Lernen, sind wir am Umsetzen, sind wir noch nicht am Ziel. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen stellen. Wir sind noch in der Entwicklung oder in der Transformation. Wir werden immer mehr verwandelt in sein Bild. Und wenn wir dann bei ihm sind, sind wir am Ziel und in der Vollkommenheit. Die Jünger in Antiochien, die wurden ja vor 2000 Jahren zum ersten Mal als Christen genannt. Und daher bekommen wir die Bezeichnung, wir sind Christen. Was heißt das? Die Umgebung sagt, die Leute dort in der Gemeinde, das sind ja Menschen, die eigentlich wie Jesus Christus sind. Und haben sie als solche erkannt und ihnen dann die Namen gegeben, Christen. Wie bezeichnet uns wohl die Umgebung als gläubige Menschen? Das wäre mal auch interessant, dem nachzugehen und zu fragen, wie werden wir wahrgenommen? Als komische Typen, als weltfremd oder weiß ich was. Oder eben, dass man sieht, das sind ja Jesus-Leute. In ihnen erkennt man Jesus. Und merkt man, wir sind genuine Kinder. Also wir haben den Gen von Jesus in uns und sind Kinder Gottes von ihm. Und wir haben etwa so im Alltag den Ausspruch, ja, du bist ganz die Mutter oder du bist ganz der Vater. Weil wir so Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen sehen, die an das Vorhergehende erinnert werden. Und so ist die Frage, sind wir auch durch die Lernbereitschaft Menschen, die einfach Jünger Jesu, Jesu-Leute sind. Das wäre schön. Und dem wollen wir weiter nachgehen. Und dann geht es um die Umsetzung. Die Umsetzung, wir haben schon erwähnt, Jakobus 1, Vers 22, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt, sagt Jakobus so markant. Oder die andere Übersetzung heißt, hört auf die Botschaft nicht nur an, sondern haltet auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Das alte Sprichwort sagt ja richtig, es gibt nichts, außer man tut es. Eben, es geht es darum, das nicht einfach als Gedankenspielerei aufzunehmen, sondern umsetzen, in die Tat umsetzen. Und da tun wir uns manchmal schwer. Wenn es um das Vorbild geht, sagen wir gleich mal, ja, schaut nicht auf mich, schaut auf Jesus. Ja, sie sollen Jesus durch uns sehen. Und wir sollen als Vorbilder, als solche, die das Wort Gottes umgesetzt haben, vor ihnen stehen. Und dann sind wir, wie es Paulus in 2. Korinther 5 wörtlich sagt, Botschafter an Christi Stelle oder an Christi Statt. Wir sind Stellvertreter Gottes. Das sagt Paulus. Das ist nicht nur einem berühmten Mann in Rom vorenthalten, sondern jeder, der wiedergeboren ist, ist ein Stellvertreter Jesu Christi. Darum hat die Reformatoren vor 500 Jahren das allgemeine Priestertum wieder auf den Leuchter gestellt und gezeigt, es ist etwas, das bei uns für jeden Einzelnen möglich ist, dass wir Repräsentanten Gottes da sind. Wir vertreten Gott in dieser Welt. Wir zeigen auf ihn, wir sind in seinem Auftrag. Und das, was er uns eingibt, das, was wir lernen und lesen und aufnehmen, das setzen wir um und geben es weiter. Wir sind in dem Sinn die Visitenkarte Gottes. Wenn ich eine Visitenkarte von mir weitergebe, zeigt die, das ist Ueli Jungen, da kannst du ihn erreichen und mit ihm in die Verbindung, in Kontakt kommen. Und so sind wir die Visitenkarte Gottes in dieser Welt, die Zeugen Jesu Christi. Und als drittes ist es das Beten. Wir verarbeiten die Aufträge Jesu am besten im Gebet. Ich nehme es auf, ich verarbeite es. Wir haben es schon mal in der Predigt gesagt, wie Wiederkauen bei einer Kuh in aller Ruhe, in aller Konzentration und nehme es wirklich auf in mir. Es kann mich durchdringen. Es ist ein offener Boden, wie wir es am Dienstag vom vierfachen Ackerfeld gesehen haben. Es ist nicht der durchgetretene, harte Weg. Eben jeden Sonntag die gleiche Sache, es wird einfach durchgetreten. Und dann bleibt es an der Oberfläche. Das ist dann das Problem. Nein, wir sind eine lockere, aufgearbeitete Oberfläche, Gartenboden, der Frucht bringen kann, indem dass das Samenkorn eindringen und durchdringen kann. Und das ist das Geheimnis vom Gebet. Wir können am Morgen, wenn wir die Bibel lesen, es dann im Gebet verarbeiten und erkennen, ah, das heißt es jetzt für mich, für den Alltag. Und ich kann mich an Gott wenden und sagen, schau, für diesen und jenen konkreten Schritt brauche ich deine Kraft. Ich brauche deine Gnade, damit ich es dann als weisen Baumeister, als guten Architekt umsetzen kann und das Haus aufbauen kann. Und wenn wir so beten, dann erleben wir das Geheimnis, wie es Paulus in Epheser 2, Vers 10 sagt, ich komme in vorbereitete Werke im Alltag. Ich merke dann im Alltag, das hat jetzt Jesus für mich vorbereitet, hier an der Arbeitsstelle, in der Auseinandersetzung mit dem Chef, mit den Mitarbeitern, merke ich das ja wie vorbereitet. Ich kann hier jetzt konkrete Schritte tun. Ich kann weise handeln, mich geben. Oder in Familien, im Alltag, in der Gemeinde, überall. Ich verarbeite es im Gebet und kann es dann erleben, wie Gott mich Schritt für Schritt weiterführt. Und schlussendlich wollen wir auf das Ziel hin weitergehen, konsequent in der Nachfolge. Die Bibel ist ja der Liebesbrief Gottes an uns Menschen hier unten. Und interessanterweise sagt schon die Bibel ganz am Anfang in den Mosebüchern, dass es eine riesengroße Verheißung hat, wenn wir Gott gehorsam sind. 5. Mose 10. Der Herr, dein Gott, verlangt von dir nur das eine, dass du ihn ernst nimmst, dass du in allen seinen Wegen wandelst, ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und all deinen Kräften. Lebe nach seinen Geboten und Anordnungen, die ich dir heute verkündige, zum Besten für dich selbst. Und das sehen wir dann praktisch am Volk Israel, immer und überall, wo sie Gott gehorsam waren, wo sie seine Anweisungen umgesetzt haben, da war der Segen Gottes, da war die Gnade und Freundlichkeit Gottes über ihnen und mit ihnen. Und dort, wo sie einfach passiv waren, ihre eigenen Wege gingen, da kam es nicht gut heraus. So haben wir das Alte Testament als das praktische Bilderbuch Gottes, das uns immer wieder zeigt, an Gottes Segen ist wirklich alles gelegen, wenn ich ihm treu und gehorsam zur Verfügung stehe. Auch in 5. Mose 4 sagt es, darum meint alles, was Gott für dich getan hat, halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich heute verkündige, damit ich dir und deinen Kindern das gut gehen möge. Und in dem Sinne möchten wir diese Kampagne abschließen. Wir kommen am nächsten Dienstag wieder zusammen zum letzten Seminarabend und wollen jetzt das Thema weitergehen, auch dort verarbeiten. Und am nächsten Sonntag ist hier Zeugnisgottesdienst. Ihr dürft dann Zeugnisse in kurzer und prägnanter Art weitergeben, wie ihr jetzt diese Bibelkampagne erlebt habt, was Ihnen neu bewusst wurde oder was wir auch umgesetzt haben. Ihr könnt auch euch schon bei Benny Maron melden. Nächsten Sonntag ein Zeugnisgottesdienst hier. Wir beten noch zusammen. Ja, ich danke dir, Herr, dass du auch in uns innen zu wollen und zu vollbringen nach deinem Wohlgefallen bewirkst. Und dass wir mit dir den Weg dürfen gehen. Ja, du weißt, wie wir gern grosse Köpfe haben von vielem Wissen und schlaffe Arme und Beine, die es dann in die Tat umsetzen. Hilf uns, Täter von deinem Wort zu sein, umzusetzen, was wir wissen, was wir erkennen von dir. Schenk uns da dazu Gnade und dann dürfen wir dein Segen sein und dürfen auch ein grosser Segen sein für unsere Mitmenschen, für unsere Umwelt, weil sie an unserem Leben wirklich dir kennen und zu dir geführt werden. Herr, ich bitte dich immer wieder, schenk, dass wir so in die Ordnung mit dir kommen. Und wäre so schön, wie immer wieder um Menschen neu auf dieses Fundament aufbauen, weil sie eine Bekehrung und Wiedergeburt erleben und so wirklich ihr Leben auf felsenfesten Grund aufbauen. Gib uns Gnade dazu und hilf uns. Amen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich hier auf dem Tisch so einen Artikel ausgelegt habe, eine Zeitschrift von Glaube und Behinderung, ein bisschen biografisch über mein Leben geschrieben. Das ist ein Forum, wo wir als Christen uns gegenseitig ermutigen und helfen in den Behinderungen und in den Schwierigkeiten vom Gesundheitlichen. Und da habe ich Artikel geschrieben, wer das gerne möchte, ich kann das mitnehmen.